Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Es ist Freitagmittag, 12.12 Uhr, schöne Uhrzeit für diesen Beginn des Politik-Podcasts an einem Freitag, der für all diejenigen, die sich mit dem Thema Ukraine beschäftigen, sicherlich kein dienstfreies Wochenende einläutet. Ich glaube, diese Vorhersage können wir wagen, denn an völlig unterschiedlichen Orten dieser Welt wird emsig und mit Hochdruck gearbeitet an etwas, von dem ich nicht ganz sicher bin, wie ich es nennen soll. Sicherlich noch kein Frieden schafft, aber immerhin doch Bewegung in Diplomatie bringt, die für viele, viele Monate, wenn nicht Jahre ausgeschlossen schien. Ergebnis offen. Und damit habe ich das Thema dieses Politik-Podcasts, es ist die Folge 455, verraten. Wir sind zu dritt an drei Standorten. Mein Name ist Klaus Remme, ich bin der Korrespondent in Brüssel, im Moment aber in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Und ich spreche heute mit zwei Kollegen, einem Kollegen und einer Kollegin.
Peter Sawicki, Korrespondent für Polen und die Ukraine bei uns im Deutschlandfunk mit Sitz in Warschau. Hallo zusammen.
Hallo in die Runde. Gesine Dornblüt, ich berichte in unserem Osteuropa-Team über die Ukraine und alles, was damit zusammenhängt, und melde mich heute aus Loccum, aus der Evangelischen Akademie. Das ist in Niedersachsen und hier geht gerade eine mehrtägige Ukraine-Konferenz zu Ende.
Wer war da oder wer ist dort?
Das ist eine Konferenz, die Analysten, Experten, Vertreter der Zivilgesellschaften aus der Ukraine, aus Europa, aus den USA zusammenbringt, um die Lage zu analysieren und auch in Gegenwart und Zukunft zu gucken, was die Ukraine-Politik und die Ukraine-Unterstützung und künftige Entwicklungen angeht.
Okay, über die Stimmung dort und über Akzente, die da gesetzt wurden, sicherlich in den nächsten Minuten gleich mehr. Peter, vielleicht fangen wir an, indem wir mal kurz eine Art Standortbestimmung vornehmen. Ich sagte es, wir sind am Ende einer Woche und wenn ich zurückschaue auf die letzten Tage, an unterschiedlichsten Orten kamen Staats- und Regierungschefs, aber sicherlich auch Experten im Hintergrund in unterschiedlichsten Formaten zusammen. Wenn wir vielleicht beginnen, das habe ich in Erinnerung vor ziemlich genau einer Woche, als Friedrich Merz seine Reisepläne änderte und nicht nach, wie eigentlich geplant, Norwegen flog, sondern nach Brüssel, um abends mit dem belgischen Regierungschef Bart De Wever über dieses hochheikle und nach wie vor umstrittene Thema der russischen sogenannten Assets zu sprechen, der Milliarden der russischen Zentralbank, die zum großen Teil in Belgien eingefroren sind, immobilisiert sind, wie auch immer man es nennen will. Und der Plan, diese Milliarden der Ukraine zur Verfügung zu stellen, diese Idee, die sorgt ja bis jetzt und auch für die nächsten Tage bis zum Gipfel, der in der nächsten Woche ansteht, für wirklich kontroverse Gespräche. Dazwischen viele Runden. Wie hast du die Woche von da, wo du warst, Peter, erlebt?
Ja, in der Tat wieder eine prall gefüllte Woche, wo man sich auch erstmal einen Überblick jetzt am Ende dieser Woche verschaffen muss, was da vor sich gegangen ist, wer da mit wem gesprochen hat, wer was gesagt hat und wann. Es gab ja ein Treffen einiger der engen oder zumindest kräftemäßig stärksten Ukraine-Unterstützer auf europäischer Seite in London. Emmanuel Macron aus Frankreich, Keir Starmer aus Großbritannien, der Gastgeber war dort, Friedrich Merz, der Bundeskanzler, haben damit Zelensky über den US-Friedensplan beraten. Und da ist mir zum Beispiel in Erinnerung ganz besonders geblieben, dass Merz sich da überaus skeptisch gezeigt hatte mit Blick auf einige Details der US-Dokumente, so hatte er es formuliert. Dann am Dienstag gab es ein weiteres aufsehenerregendes Interview, ausführliches Interview von Donald Trump bei Politico, wo er unter anderem Volodymyr Zelensky mehr oder weniger offen dazu aufgefordert hatte, sich Präsidentschaftswahlen, Neuwahlen zu stellen, obwohl nach wie vor bekanntlich Krieg in der Ukraine herrscht. Zelensky hat eigentlich direkt darauf geantwortet. Noch am selben Tag, am Abend, hat er sich in einem Online-Pressebriefing dazu geäußert und gesagt, dass er sehr wohl offen sei für Präsidentschaftswahlen, dass er nicht am Amt hänge und dass auch in Kriegszeiten Wahlen in der Ukraine organisiert werden könnten. Das war so eine neue Aussage. Dann aber mit der Ergänzung, Wahlen ja, aber bitte unter Sicherheitsgarantien. Mit anderen Worten, wenn es einen Waffenstillstand gäbe, damit wir halbwegs freie und faire Wahlen organisieren können. Also da die Aufforderung letztlich an die USA, wenn man so will, durch die Hintertür sich doch zu einem Waffenstillstand wieder zu bekennen. worüber ja schon diskutiert worden war, worauf Russland sich aber niemals eingelassen hatte. Und dann vielleicht noch kurz zum Schluss eine weitere Fortentwicklung. Gestern Abend hat Selenskyj sich auch, wie ich finde, auffällig detailliert zum mutmaßlichen Stand der Verhandlungen geäußert. Und da ging es unter anderem darum, dass die USA jetzt vorgeschlagen haben sollen, dass im Osten der Ukraine in der Region Donetsk eine, man nennt es demilitarisierte Zone oder wahlweise Sonderwirtschaftszone entstehen soll. Ein Vorschlag, den Selenskyj nicht abgelehnt hat, aber den er in der Form zumindest erstmal skeptisch gesehen hat. Und das ist, würde ich mal sagen, erstmal der Stand Freitagmittag.
Gesine, was ist dein Eindruck? Wo stehen wir nach dieser Woche? Ich habe eben gerade kurz mal so vom Bauchgefühl her gestockt, als ich hörte, wie selbstverständlich Peter das Wort Friedensabkommen ausgesprochen hat. Ich stocke in der Berichterstattung regelmäßig und versuche so genannt zu sagen. Manchmal rutscht es mir raus, manchmal nicht. Müssen wir das, ist es gut, das zu qualifizieren oder was glaubst du, wo wir stehen?
Ich habe auch schon aufgehorcht, als du in der Ankündigung gesprochen hast von Bewegung. Und dass wir immerhin ein bisschen weiter sind, ich bin mir da gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Die Knackpunkte sind doch, soweit wir das wissen, immer noch sehr widersprüchlich. Das sind weiterhin die Fragen nach den Gebieten, nach Gebietsabtretungen. Und es ist die Frage der Sicherheitsgarantien. Und wenn wir über Begrifflichkeiten reden, dann müssen wir echt verdammt aufpassen, auch was bekannt geworden ist, eben aus diesen Papieren, die jetzt kursieren. Selenskyj hat gesagt, es solle eine laut USA entmilitarisierte Sonderwirtschaftszone geben im Osten der Ukraine, und zwar da in diesen Gebieten, aus denen die Ukraine sich zurückziehen soll. Entmilitarisiert klingt super, aber wenn man sich genau überlegt, was das sein könnte, das ist ja so ein bisschen so ein Korea-Szenario, das wäre hochgerüstet von beiden Seiten. In Korea hat es über die Jahrzehnte hunderte Tote gegeben und das ist natürlich nichts, was mit Frieden irgendwie zu tun hätte. Und das Ganze ist weiterhin weit entfernt von dem eigentlichen Ziel der Ukraine und auch der Europäer, einen gerechten und nachhaltigen Frieden zu schaffen, der auch Europa Sicherheit und Wohlstand und ein Leben in der Form, wie wir es gewöhnt sind, weiter ermöglicht.
Peter.
Ja, das Wort Friedensabkommen würde ich natürlich hier immer in Anführungszeichen, große Anführungszeichen setzen. Das sei auch noch hinzugefügt.
Okay, also Bewegung, ich verteidige das Wort, denn gerade mit Blick auf die Diplomatie, auf die Foren, die da sind, egal, wir werden nachher sicher über die russische Haltung zu all dem reden, aber Bewegung gibt es natürlich in einer Art und Weise, wie sie vorher nicht da war. Ich erinnere an das Thema, das vor allem in Brüssel spielt, nämlich die Entscheidung, wesentliche Finanzvolumina zugänglich zu machen für die Ukraine. Das ist ein Thema, das ist ja nicht plötzlich aufgekommen. Das war auch schon im vergangenen Jahr Thema. Jeder wusste um diese Werte, die da in Anführungsstrichen schlummern. Aber der Widerstand, diese zu mobilisieren für die Ukraine, war zu groß, bis, ich würde sagen, der finanzielle Druck für die Europäer so vehement war, dass es im Prinzip keinen Plan B gab. Und auch immer noch nicht gibt, zu der Unternehmung durch rechtliche Neukonstruktionen hier die gesamten Milliarden anzufassen. Das sind über 200 Milliarden Euro. Und die sollen für die nächsten zwei Jahre der Ukraine, zumindest was die finanzielle Sicherheit angeht, ein bisschen Ruhe bringen. In Tranchen A 2x45 Milliarden, und dazu mussten Weichen gestellt werden. Das erleben wir gerade heute, wenn der Beschluss formell entschieden wird durch eine qualifizierte Mehrheit aller 27 EU-Staaten, nämlich diese Milliarden nicht wie bisher alle 6 Monate als Sanktionen zu verlängern, sondern dauerhaft einzufrieren, sodass einem Gegenargument der Belgier, die gegen diese Mobilisierung der Gelder sind, entgegengewirkt werden kann, dass also Belgien hier keine Angst haben muss, dass in 6 Monaten die Verlängerung nicht zustande kommt und diese Gelder plötzlich wieder zurückgezahlt werden müssen. Das soll heute in trockene Tücher gebracht werden. Und da gibt es, glaube ich, im Moment auch absehbar keine Überraschungen.
Klaus, darf ich da noch mal nachfragen? Denn ich habe es ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Also so wie ich es verstehe, wurde erst mal beschlossen, und zwar unter Berufung auf einen Artikel eines Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, dass man auf ein Konstrukt zurückgreift, das bei wirklich schlimmen Wirtschaftsschwierigkeiten angemessene Maßnahmen beschlossen werden können, nicht einstimmig, sondern mit qualifizierter Mehrheit. Und man hat eben jetzt gesagt, diese Übertragung von Geldern nach Russland, die muss man verhindern, um eben Schaden für die Wirtschaft der Union abzuwenden. Und noch ganz kurz in Bezug auf die Ukraine, das würde ja der Ukraine nicht nur Erleichterung verschaffen, sondern benennen wir die Dinge beim Namen, es würde einen Bankrott abwenden, der ohne diese Gelder nächstes Jahr droht in der Ukraine. Aber was ich noch nicht verstanden habe, ist inwieweit, das ist ja nur der erste Schritt, erstmal mit einfacher Mehrheit zu beschließen, dass die Gelder nicht zurück müssen nach Russland, aber sie der Ukraine zu geben, ist doch dann nochmal qualitativ ein anderer Schritt. Ist das sicher?
Ja, das stimmt.
Glaubst du, das kommt?
Nein, das ist im Moment noch nicht sicher, denn dieser Gipfel steht an, der europäische Gipfel am 18. und 19., also Ende nächster Woche. Bis dahin hat man noch Zeit. Diejenigen, die sich sperren, die zumindest immer noch Fragen haben, zu überzeugen. Und das ist nicht nur Belgien. Belgien ist es in erster Linie, die sich einfach schlicht um Risiken sorgen, von denen sie sagen, sie sind nicht zu kalkulieren und möglicherweise unbeherrschbar, mit Folgen, die wir nicht absehen können. Hinter Belgien könnte es durchaus Staaten geben, die durch Fragen oder Hinweise darauf, ob es nicht doch schlauer wäre, andere Wege zu gehen, indem man gemeinsam Schulden aufnimmt, mit Risiken, die absehbar sind, für Verzögerungen sorgen könnten. Das müssen die nächsten Tage bringen. Aber ich höre, dass man optimistisch ist, weil eben keine Einstimmigkeit notwendig ist. Das ist der wesentliche Vorteil gegenüber der Bemühung, hier gemeinsam Schulden aufzunehmen, neben der Tatsache, dass für diese gemeinsamen Schulden dann teure Zinsen fällig wären, die die Haushalte belasten würden. All das ist im Fall der Reparationen, des sogenannten Reparationsdarlehens, nicht der Fall. Und das ist der Charme, der diese Idee aus Sicht vieler in der EU quasi unwiderstehlich macht.
Ja, und ich finde interessant, wenn wir dann uns kurz bei diesen russischen Vermögenswerten noch weiter aufhalten, darüber noch weiter sprechen, dass das ja offensichtlich nach wie vor Teil der Verhandlungsmasse sein soll. Ich hatte gehört, es wurde zumindest hier in Polen, wo ich ja wohne, wo ich ja auch die politische Landschaft beobachte und auch anderswo betont, aus diesem ursprünglichen, viel gescholtenen, zu Recht viel gescholtenen 28-Punkte-Plan seien beispielsweise all diese Aspekte, die mit den russischen Vermögenswerten zu tun gehabt hätten, die seien daraus gestrichen worden. Und jetzt hat in dieser Woche das Wall Street Journal berichtet, dass es nun doch Zusatzdokumente geben soll, die die USA den Europäern zuzüglich zu diesen wie auch immer gearteten, mit wie vielen Punkten auch immer gearteten Plan zugeschickt worden seien, wonach die USA auf 200 Milliarden Dollar russischen Vermögens Zugriff bekommen sollen für Projekte in der Ukraine, Projekte des Wiederaufbaus, aber auch wirtschaftliche Projekte, von denen die USA maßgeblich oder vielleicht sogar ganz allein die USA profitieren sollen. Da ist die Rede davon, dass ein Rechenzentrum entstehen soll in der Ukraine. Das könnte dann betrieben werden durch das AKW Saporischschja, das von Russland besetzt gehalten wird. Also wahnwitzige Dinge, die da besprochen werden. Das ist offensichtlich von einem EU-Beamten gegenüber dem Wall Street Journal als ökonomisches Jalta beschrieben worden. Ich weiß nicht, Klaus, inwieweit du da Einblicke hast, was diese Details angeht, aber ist dieses Thema der russischen Vermögenswerte nach wie vor auch etwas, wo Trump auch die Europäer versucht, unter Druck zu setzen?
Ja, da so weit kann man, glaube ich, gehen. Die Amerikaner verfolgen andere Vorstellungen. Und das ist ja auch ein Grund, warum die Europäer sagen, warum ist uns dieses Thema so wichtig? Natürlich ist es uns wichtig, die Ukraine zu finanzieren, aber spätestens seit der Sicherheitsstrategie der Amerikaner mit einem Duktus, den viele als Kampfansage an den Mainstream in Europa, an die derzeit regierenden Verantwortlichen begriffen haben, gibt es ein übergeordnetes Motiv für den Umgang mit diesen Geldern. Und dieses Motiv lautet: Wir Europäer entscheiden selbst darüber, wie wir mit diesen Vermögenswerten umgehen und sind auch bereit, Druck aus Washington auszuhalten. Ich schließe überhaupt nicht aus, dass im Rahmen eines Abkommens, das dann jetzt möglicherweise bald geschlossen wird, diese Milliarden immer noch eine Rolle spielen und man nicht davon ausgehen kann, dass die Europäer sagen, so Kiew, hier habt ihr 45 Milliarden, macht damit, was ihr wollt. Soweit wird es nicht gehen. Es wird sicher sein, glaube ich, nach Vorstellung der Europäer, dass zum Beispiel dieses Geld vorrangig für die militärische Sicherheit ausgegeben wird und dass sie insofern, nehmen wir an, es kommt zu einem Waffenstillstand, nenne ich ihn einmal, mit rechtlich verbindlichen Garantien seitens der Amerikaner und der Europäer, dann ist ja die Frage, welchen Beitrag könnten eigentlich die Europäer dazu liefern? Denn so etwas muss ja materiell auch unterlegt werden. Das ist ja keine leichte Übung und das wird viel, viel Geld kosten. Und diese Milliarden könnten als europäischen Beitrag, so stelle ich mir das vor, möglicherweise in dieses Abkommen mit einfließen und damit dann allen dienen, die dieses Abkommen unterzeichnen, den Amerikanern wie den Europäern. Gesine?
Ja, Selenskyj hat sich tatsächlich vor einigen Tagen auch dazu geäußert. Er hat gesagt, wenn es zu einem Friedensschluss oder Waffenstillstand, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, kommen sollte, zu einer Einigung, dann könnten die Gelder für den Wiederaufbau verwendet werden, wenn nicht für die militärische Sicherheit, für Waffen.
Okay. Sollen wir den Komplex, vielleicht taucht er nachher nochmal wieder auf, dieser Milliarden kurz hinter uns lassen, denn das, was besprochen wird in den Hauptstädten, sowohl in Berlin, Paris, aber auch in Washington und im Osten, bezieht sich nicht nur auf die Finanzen und da geht es, glaube ich, dann, wenn sich die Rede ist, möglicherweise von einem Treffen am Montag, das wichtig werden könnte. Da geht es um Themen, über die wir seit längerer Zeit reden und ihr habt sie auch genannt, über Sicherheitsgarantien und über die territorialen Abtretungen, zu denen Kiew möglicherweise gezwungen wird. Ihr kennt euch besser aus. Was sagt ihr, welchem Thema sollen wir zunächst mal Priorität einräumen?
Ja, die Territorialfragen sind in der Tat von Bedeutung und da gibt es jetzt auch interessante, um es mal so zu formulieren, Varianten, die da kolportiert werden, wie da gewisse Probleme gelöst werden könnten. Ich fand zum Beispiel einen Text interessant, der auch in dieser Woche veröffentlicht worden ist in einer ukrainischen Zeitung, einem ukrainischen Politmagazin. Das scheint eine der wenigen Zeitungen zu sein, die Einblick bekommen haben in das, was überhaupt auf dem Tisch liegt, weil ja durchaus Verwirrung herrscht darum, was für Dokumente, wie viele Dokumente und wie auch immer ausgeartete Dokumente da diskutiert werden, wie viele Punkte darin enthalten sind und so weiter. Ich will das jetzt nicht noch weiter verkomplizieren, aber da ist zum Beispiel die Rede davon, dass die USA 4 verschiedene Dokumente mit unterschiedlichen Schwerpunkten offensichtlich erarbeitet haben und eines von diesen Dokumenten soll dieser jetzt mehrfach diskutierte 20-Punkte-Plan, also 20 statt 28-Punkte-Plan, darin enthalten sein, wo es um beispielsweise Sicherheitsfragen, militärische Fragen oder die Lösung solcher Fragen geht. Und da ist zum Beispiel die Rede davon, wir haben das ja gerade kurz skizziert zu Beginn, dass in der Region Donetsk eine demilitarisierte Zone entstehen soll. Und da ist jetzt zum Beispiel die Frage, wie das Ganze ausgestaltet werden könnte. Ich fand ganz interessant, gestern Abend, glaube ich, hatte Le Monde, die französische Tageszeitung, einen hochrangigen ukrainischen Vertreter, den wichtigsten Berater von Volodymyr Selenskyj, Michailo Podolyak, zitiert. Und er hat gesagt, dass die Ukraine zu einer demilitarisierten Zone bereit seien, was auch wie ein neues Zugeständnis klingt. Aber wenn man sich dann Selenskyj anhört, der sich gestern Abend ja auch geäußert hat, dann muss man da auch durchaus ein Fragezeichen noch dahinter stellen, wie das dann wirklich ausgearbeitet werden könnte. Denn die Ukraine kann nach wie vor nicht akzeptieren, dass sie sich von Gebieten zurückzieht, die sie seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren intensiv verteidigt, die Russland nicht militärisch erobern konnte und auf die Russland Anspruch erhebt.
Das wollte ich dich gerade fragen. Wenn wir über diese Zone reden, rein geografisch, dann reden wir über das Gebiet, das zum Donbass gehört, von den Ukrainern, aber immer noch gehalten wird und nach diesen Plänen geräumt werden soll, entmilitarisiert werden soll, ohne, und da geht es mit den Garantien schon los, ohne eine Sicherheit, dass dort nicht über kurz oder lang russische Truppen einrücken, oder?
Genau, das ist das, was Zelensky mit Nachdruck betont hat und auch Podolyak sinngemäß gesagt hat. Also wenn sich die Ukraine von Positionen zurückziehen sollte, dann müsste das Russland genauso tun auf der anderen Seite. Ja. Also, dass sozusagen die Front eingefroren wird und dann, ja, im Prinzip wie in Korea, dann auf beiden Seiten eine demilitarisierte Zone entsteht und ja, halbwegs vielleicht sichergestellt wird, dass Russland dann nicht noch einmal attackieren kann. Und das wäre für die Ukraine schon eine Zumutung und ich habe durchaus meine Zweifel, ob das allzu großen Anklang in der Armee finden würde, wo ja mit die besten ukrainischen Soldaten unter wirklich massivem Einsatz, teilweise hunderte Tage, wenn nicht sogar länger, auf ihren Positionen verharrend, diese Stellungen verteidigen und nicht ohne weiteres sie jetzt räumen wollen natürlich.
Ja. Und ich denke, man muss sich auch immer wieder klar machen, das geht so ein bisschen unter, wenn wir hier so über diese Gebietsaufteilungen in Anführungsstrichen reden. Es geht immer wieder unter, dass ja Russland äußerste Schwierigkeiten hat, dieses restliche Gebiet des Donbass zu erobern. Militärexperten haben vor ein paar Tagen erst ausgerechnet und veröffentlicht, dass wenn Russland sich in dem Tempo weiter vorwärts bewegt, wie es das zurzeit tut, und Russland ist schneller im Vorankommen als in den Monaten zuvor, aber eben auch nicht wahnsinnig schnell, nämlich genau so schnell, dass es bis zum Sommer 2027 dauern würde, bis Russland, vorausgesetzt das Tempo bleibt das gleiche, eben die großen Städte Kramatorsk und Slawiansk und Konstantinivka einnehmen könnte. Und das geht immer so ein bisschen unter. Es wird immer argumentiert, naja, die Ukrainer werden das sowieso verlieren, dann sollen sie es doch lieber abgeben, ohne das Leben vor ihrer Soldaten zu riskieren. Aber die Kehrseite ist natürlich, man würde dann auch Gebiet Russland geben, ohne die Möglichkeit zu nutzen, Russland weiter Schaden zuzufügen.
Ja, also
und die Verluste auf russischer Seite sind ja enorm. Die sind ungefähr bei 1000 Soldaten pro Tag, die entweder getötet oder so schwer verletzt werden, dass sie nicht mehr an der Front zu gebrauchen sind.
Ja, gerade auch diese Opferzahlen hat Mark Rutte gestern in seiner Berliner Rede, deswegen war ich von Brüssel nach Berlin gekommen, noch einmal deutlich unterstrichen und hat allerdings damit dann auch die Warnung verbunden an Europa, indem er sagte, schaut bitte, wozu Putin in der Lage ist, seinem eigenen Volk Opfer zuzumuten für diesen Krieg. Wie geht er erst mit Staaten um, die danach auf der in Anführungsstrichen Beuteliste dieses Präsidenten liegen, mit Blick auf Osteuropa oder andere NATO-Staaten. Was ich dich fragen wollte, ist das, was du gerade beschrieben hast, diese größeren Fortschritte, die Russland macht in Bezug auf die Front, ist das nur auf gewisse Abschnitte bezogen oder würdest du so weit gehen zu sagen, wir übertreiben es mit diesem Statement, dass die Zeit insgesamt für Moskau läuft und deswegen Moskau in einer so angenehmen Lage ist, im Verhandlungsprozess, wenn es ihn mit Moskau überhaupt schon gibt, auf Zeit spielen zu können?
Na, sagen wir so, die Zeit läuft tatsächlich für Moskau, beziehungsweise Putin ist davon überzeugt, dass die Zeit für ihn läuft. Auch weil die Europäer eben die Chancen, Russland zu schaden, nicht nutzen und es so gewähren lassen und eben es verpasst haben, bisher dafür zu sorgen, dass die Zeit für die Europäer und für die Ukrainer spielt. Die Vormärsche der Russen, die sind an unterschiedlichen Stellen. Es sind viele kleine. Es ist kein großer Durchbruch. Es ist auch nicht unbedingt an den Stellen, die Russland priorisiert hat im Donbass. Und es gibt auch Orte in Kupjansk zum Beispiel oder im Gebiet Saporischschja, wo die Ukraine definitiv die Vormärsche gestoppt hat oder sogar kleine Gegenvorstöße gemacht hat.
Sagt uns noch kurz vielleicht beide mit einer Einschätzung zur innenpolitischen Lage der Ukraine. Denn wenn wir uns überlegen, warum entsteht gerade diese fast hektische Diplomatie in westlichen Kreisen, dann ist es doch zum einen die Lage an der Front, haben wir gerade kurz drüber gesprochen. Es ist der massive Druck der Amerikaner, insbesondere durch die Ungeduld von Donald Trump, in dieser Woche wieder deutlich zu hören und zu beobachten, wenn man ein bisschen hinter vorgehaltener Hand spricht beim Telefonat zwischen dem Bundeskanzler Keith Starmer, Emmanuel Macron und Donald Trump, als er gerade in Bezug darauf Du hast das Politico-Interview von Trump erwähnt, dass in den Augen Trumps diese Europäer einfach nur reden und nichts tun. Und dieser Prozess, den er haben will, dass der auf der Stelle tritt. Also das ist das zweite Motiv für die Bewegung. Und die dritte ist möglicherweise die innenpolitische Problematik in der Ukraine. Der Korruptionsskandal, das Thema Wahlen, Selenskyj als Person. Wie wichtig ist dieses Element?
Ich würde vielleicht nur ganz kurz doch nochmal auf die militärische Lage zu sprechen kommen, weil ich fand das auffällig. Bis vor kurzer Zeit hatte beispielsweise sogar J.D. Vance, der Vizepräsident der USA, der beileibe kein Ukraine-Freund ist, sogar öffentlich gesagt, dass Russland seine militärische Situation überschätze. Also da war offensichtlich die Erkenntnis in Washington, zumindest zeitweise, dass Russland gar nicht so dominant sei auf dem Schlachtfeld, wie es selber immer sagt.
Sein Boss klang da etwas anders.
Ja, er hatte aber auch Russland als militärischen Papiertiger bezeichnet. Also okay. Es gab schon diese relativ deutlichen Aussagen, wie ich finde. Und dann ist in der Tat eine neue Dynamik entstanden, auch aus, ja, wenn man so will, banalen Gründen, weil die ukrainischen Drohnen bei den Wetterbedingungen derzeit, bei viel Nebel beispielsweise, einfach nicht so gut, ja, ihre Arbeit leisten können, nicht so gut die russischen Angriffe abwehren können. Also das nur kurz dazu. Und da ist offenbar jetzt wieder der Glaube in den USA gereift, dass Russland militärisch dadurch eben dann doch die Oberhand habe und dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Ukraine verlieren würde. Das ist das eine. Und natürlich, die innenpolitische Lage spielt hier eine entscheidende Rolle, denn der Korruptionsskandal, der jetzt einige Wochen alt ist, im Energiesektor, der einige Mitglieder des Kabinetts und sogar den bislang wichtigsten Mitarbeiter von Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, den Leiter der Präsidialverwaltung, die Ämter gekostet hat, das hat in den Augen der USA und auch Europas übrigens Zelenskys Verhandlungsposition massiv geschwächt. Ja. Paradoxerweise, obwohl er natürlich auch im Land dadurch, im eigenen Land unter Druck geraten ist, ist er nach innen dadurch in dem Sinne noch weiter geschwächt, beziehungsweise kann nicht ohne weiteres Konzessionen eingehen, weil ein geschwächter Präsident natürlich einem gebeutelten Land nicht einfach so allzu weite Konzessionen sozusagen aufdrücken kann.
Gesine, ist das möglicherweise ein guter Zeitpunkt, um auf Loccum und auf die Konferenz zu schauen, wenn es um die Innenpolitik und die innenpolitische Entwicklung in der Ukraine geht, oder war man da eher auf einer Metaebene?
Sowohl als auch. Also es wurde auch diskutiert über die innenpolitischen Fragen und natürlich der Korruptionsskandal in diesem Ausmaß hat alle erschüttert, aber es ist ganz klar, die Ukraine ist ein korruptes Land, das wissen auch alle, das ist bekannt, aber die Ukraine ist eben auch ein Land, das gegen diese Korruption kämpft und es waren ja staatliche Behörden, die auch diese Korruption ans Tageslicht gebracht haben, das waren auch Journalisten, die recherchiert haben, aber da funktioniert also schon auch im Ansatz sowas ganz zart wie Rechtsstaat. Ich will es aber in keinem Fall kleinreden oder beschönigen. Dieser Punkt Wahlen, da verdrehen wirklich alle Ukrainerinnen und Ukrainer die Augen, weil ganz klar ist, das ist eine Diskussion, die wurde der Ukraine, die wird Selenskyj von außen aufgedrängt von der russischen Propaganda und Trump übernimmt es. Selenskyj ist der legitime Präsident, Punkt. Das Gesetz über Kriegsrecht verbietet Wahlen, Präsidenten, Parlaments, Kommunalwahlen, während das Land angegriffen wird. Und Selenskyj hat ja gesagt, er lässt eine Änderung des Gesetzes über das Kriegsrecht prüfen. Und er hat dann auch gesagt, eben, es könnte Wahlen seiner Meinung nach geben in 60 bis 90 Tagen, wenn für sichere Rahmenbedingungen gesorgt wird. Und das heißt ein Waffenstillstand. Das ist also eine Reaktion auf Trump und wie ich finde ja auch ein ziemlich geschickter Zug von Selenskyj, einfach dieses Thema Waffenstillstand dann zur Bedingung zu machen und wieder auf die Tagesordnung zu heben und möglicherweise die USA dann auch dafür einzunehmen. Insgesamt bei dieser Konferenz, um den größeren Bogen zu schlagen, und das hat ganz klar dominiert hier in Loccum an der Evangelischen Akademie, also alles, was hier debattiert wurde, wurde debattiert vor dem Hintergrund der Neuigkeiten aus den USA, der Sicherheitsstrategie, die veröffentlicht wurde. Und da waren eben die Punkte unterschiedlich. Also einige sagten, danke, dass die USA das so geschrieben haben. Jetzt haben wir es wenigstens schriftlich. Wir sind hier in Europa auf uns allein gestellt. Wir haben ein Jahr vergeudet, in dem wir uns selbst betrogen haben und uns immer wieder überlegt haben, aber die USA könnten doch vielleicht dies geben oder das machen. Das ist so die eine Position. Es gab aber auch eine Gegenposition. Man solle die Amerikaner nicht aufgeben. Die Bevölkerung sei durchaus sehr gewillt, die Ukraine weiter zu unterstützen. Und vergessen wir nicht, es gibt ja den Intelligence Support, also die Geheimdienstdaten, die der Ukraine zur Verfügung gestellt werden von den USA. Das ist extrem wichtig. Und es gibt eben dieses Pearl-Abkommen, was den Verkauf von US-Waffen zwar an die NATO und dann die Weitergabe an die Ukraine regelt, aber das ist immerhin besser als nichts. Und vor diesem Hintergrund wurde hier, habe ich immer wieder gehört, also wir müssen endlich über das Wesentliche reden, wir müssen die Sicherheit der Ukraine und die Sicherheit Europas gemeinsam denken und in diesem Zusammenhang ist die Ukraine keineswegs das Problem für Europa, sondern eher Teil der Lösung, weil die Ukraine eben inzwischen aufgrund der Kriegserfahrung zur Sicherheit viel beisteuern kann.
Und dann gibt es natürlich auch noch diejenigen, wenn wir über diese Zweiteilung in den USA reden, die diese Strategie ganz anders lesen, die immer noch glauben, dass selbst nach Lektüre dieser Strategie der Subtext ein anderer ist. Mark Rutte ist einer derjenigen, die das wahrscheinlich am vehementesten verteidigt, indem er sagt, ich lese in diesem Dokument immer noch ein völliges Bekenntnis der Amerikaner zur NATO, zu Europa, zur gemeinsamen Sicherheit und zur Zusammenarbeit. Da hat er natürlich Kritiker gegenüber. Aber ich will nur sagen, Rutte ist da nicht alleine, auch in der Berliner Politik. Ich nenne mal Jürgen Hart, den Außenpolitiker aus der Union. Gibt es einfach immer noch Stimmen, die sagen, ich halte da jetzt nicht nur zu Washington, weil wir sie brauchen, sondern ich sehe auch Indizien in dem, was sie vorlegen, eine Bestätigung für meine Position. Peter.
Aber die Tatsache, dass man so unterschiedlich dieses Papier jetzt liest, spricht doch eigentlich auch dafür. Und ich fand heute hier bei mir in Polen im Radio einen Kommentar sehr treffend, der gesagt hat, dass das eigentlich gar keine Strategie sei, dass das ein zusammengeschustertes Dokument sei, inkonsequent in seiner Argumentation, wenn man überhaupt von einer Argumentation oder echten Analyse sprechen könne. Und das erschwert die Sache vermutlich auch, um da einen weiteren Umgang mit den USA zu finden. Und das Problem der Ukraine ist aber, dass so sehr man natürlich unter Trump und seiner Politik zu leiden hat, dass man nach wie vor in einigen Bereichen auf die USA angewiesen ist. Und das hat auch damit zu tun, dass die Europäer, und das liegt mittlerweile ja schriftlich vor, in den vergangenen Monaten, was Waffenlieferungen angeht, eher weniger als mehr gemacht haben. Mhm. Also da einige Lücken, die die USA ohnehin schon offengelegt haben, in die sind die Europäer nicht gestoßen. Dieses Kaufprogramm, das ist natürlich sehr wichtig. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist fast die einzige Rechtfertigung Donald Trumps nach außen beziehungsweise nach innen, ans innere Publikum gerichtet, dass er überhaupt sich da noch engagiert. Also es vergeht auch keine Äußerung Trumps zum Krieg in der Ukraine, bei der er nicht sagt, das Ganze sei Joe Bidens Krieg und er habe damit nichts zu tun und die USA geben keinen einzigen Cent mehr für den Krieg aus. Wir verdienen sogar noch daran. Das ist so der Subtext, wenn er sagt, wir verkaufen die Waffen für den vollen Verkaufspreis an die Europäer und die geben die dann an die Ukraine weiter. Und ja, natürlich, die Geheimdienstinformationen sind immer noch elementar. Von dem, was ich gehört habe, gibt es natürlich längst auch Versuche, bei diesen Bereichen unabhängiger von den USA zu werden, sozusagen Backup-Szenarien zu entwickeln, falls die USA sich wirklich komplett zurückziehen sollten. Aber derzeit braucht man Washington militärisch noch als Partner.
Gesine, ich möchte mit dir noch auf Moskau und auf Russland schauen. Du hast am Anfang, ganz am Anfang gesagt, ja, gibt es da überhaupt Bewegung? Ich bezweifle das. Und das ist möglicherweise ein Verweis darauf gewesen, dass natürlich der Willen, Verhandlungen zu führen oder gar Kompromisse einzugehen, öffentlich in Moskau einfach schlicht nicht vorhanden ist. Und meine Frage an dich ist, die Kommentare, die wir hören, begleitend zu all diesen Gesprächen, die wir erwähnt haben, die sind ja mal spöttisch, sie sind mal aggressiv, sie sind mal stoisch. Und wir wissen, wie die Russen, wenn man so sprechen darf, in der Regel verhandeln mit einem langen Beharren auf Maximalpositionen. Erleben wir schlicht diese Taktik und das ist Verhandlungsnormalität, wenn man es mit Moskau zu tun hat? Oder sagst du, nein, die Indizien sind wirklich stark, dass die null Interesse haben, an den Tisch zu kommen.
Sie würden sich vielleicht an den Tisch setzen, aber das, was Sie da machen würden, wären keine echten Verhandlungen, sondern das wäre ein Beharren eben tatsächlich auf Maximalforderungen. Und das ist eine Kapitulation der Ukraine. Das ist ganz klar, das hat sich nicht geändert. Da hilft zum Beispiel ein Blick in die Presse, die russische. Der Kollege Steve Rosenberg von der BBC, der macht täglich so eine kleine Presseshow auf der Plattform X, gestern auch wieder, und da hat er halt aufgeführt, Zitate zum Beispiel von Maskowski Kamsamol, jetzt das ist ein Boulevardblatt, die schreiben ganz klar, Kampfpause, um zum Beispiel Wahlen zu ermöglichen in der Ukraine, ist gar nicht in unserem, im russischen Interesse. Wir brauchen eine Kapitulation der Ukraine, heißt es da ganz klar. Oder wir haben die Initiative auf dem Schlachtfeld, also wir haben kein Interesse an einem Waffenstillstand in der Armeezeitung, Krasnaya Zvezda. Das heißt, Russland glaubt immer noch tatsächlich einen Diktatfrieden bestimmen zu können. Und das ist ja auch das, was wir jetzt gerade ganz aktuell hören. Also der Berater Putins, Ushakov, der auch bei den Gesprächen dabei war mit den US-Unterhändlern, der hat sich gemeldet, hat gesagt, ja, wir müssen mal abwarten, was da jetzt kommt nach dem Wochenende von den USA und den Europäern und der Ukraine. Wir gucken dann mal. Lavrov, der Außenminister, hat sich geäußert, hat jetzt mal wieder so getan, als würde kein Blatt Papier passen zwischen Washington und Moskau. Man sei sich total einig, hat dann aber auch Sicherheitsgarantien für Russland gefordert. Also, und natürlich kommen dann immer wieder diese Geschichten mit den angeblichen Ursprüngen, Grundursachen des, wie es heißt, Konflikts. Und da ist dann nicht weit zu der Behauptung, es seien Nazis an der Regierung in der Ukraine. Und das sind die altbekannten Forderungen eben von, in Anführungsstrichen, Entnazifizierung und Demilitarisierung. Ich sehe da keine Bewegung. Auf russischer Seite ist es tatsächlich eher ein Vortäuschen, um Zeit zu gewinnen. Vorgetäuschte Verhandlungen sind Teil der russischen Kriegsführung. Und Putin sagt das ja auch ganz klar. Putin hat gesagt, naja, wir können verhandeln, aber wir werden unsere Ziele auch militärisch erreichen. Das können wir auch machen.
Ja, aber am Montag versammeln sich erneut die EU-Außenminister in Brüssel. Und die Frage, in welcher Position ist Russland? Diese Frage, spielt die Zeit wirklich unbestritten für Russland? Der wird da ja auch widersprochen mit Blick auf den Sanktionsdruck, mit Blick auf die wirtschaftliche Lage in Russland. Und deshalb vielleicht zum Schluss, wir haben mit den Milliarden angefangen, lass uns vielleicht mit den Milliarden aufhören, weil sie eben möglicherweise zentral sind. Das wäre meine Frage an euch. Wie groß ist dieser Hebel, den die Europäer da in der Hand haben? Sie haben ja nun wahrlich nicht den Luxus, zwischen vielen Hebeln zu wählen. Und diese Milliarden, die liegen nun einmal mehrheitlich in Belgien. Wenn die Ukraine mit diesen, was sind es, 2x45, 90 Milliarden für 2 Jahre finanzielle Ruhe hätte. Ist das ein Riesenproblem für Russland? Denn wir merken ja, wie Euroclear unter Druck gesetzt wird. Wir merken natürlich sofort heute die Ankündigung der Klage der russischen Zentralbank gegen Euroclear. Das ist das Unternehmen, wo diese Werte liegen. Zeigt das die Nervosität Moskaus und zeigt das den Hebel, den die Europäer haben?
Ich würde sagen, ja, Moskau ist nervös oder nicht, hat schon auch Grund, beunruhigt zu sein. Deswegen schließe ich ja auch nicht aus, dass es tatsächlich einen Waffenstillstand geben könnte, möglicherweise. Der wäre auch im Interesse Russlands. Allerdings wäre das eben ein Waffenstillstand, der nur einer Pause gleich käme, damit Russland eine Atempause hat, sich erholen kann und später weitermacht. Das muss man, glaube ich, erstmal so klar sehen. Ich glaube, diese 90 oder wie viel Milliarden es am Ende sein werden, erstmal sind tatsächlich etwas, um den Staatsbankrott abzuwenden und insofern es Russland weniger leicht zu machen. Die Druckmittel sind noch nicht ausgeschöpft und die jetzigen Druckmittel reichen nicht aus. Das hat mich übrigens bei der Rede von Mark Rutte in Berlin irritiert, dass er gesagt hat, es ist entscheidend, dass wir alle den Druck auf Russland aufrecht erhalten, hat er gesagt, also nicht etwa erhöhen. Sowas wie stärkeres Vorgehen gegen die Schattenflotte noch. Bei der Konferenz, bei der ich hier war, wurde mehrfach gesprochen, zum Beispiel über die Sperrung des Kattegat, also der dänischen Gewässer für diese Schiffe. Das sind zum Beispiel Maßnahmen, die ja noch drin wären und die Russland möglicherweise mehr zusetzen würden. Ich glaube, dass diese Milliarden, die eingefrorenen Vermögen, nicht ausreichen, um Putin an den Verhandlungstisch ehrlicherweise zu
Peter, bringen. Peter, wie ist deine Einschätzung? Ein Gamechanger?
Vielleicht auf dem Weg dahin, aber ich würde auch sagen, das könnte ein Element nur sein von mehreren. Ich weiß, in Deutschland ist der Taurus mittlerweile ein Thema, über das nicht mehr wirklich gesprochen wird, das im Prinzip tot diskutiert worden ist. Aber wenn ich mich mit Militärexperten, mit Akteuren auch in der Ukraine, im Baltikum beispielsweise unterhalte, dann führen die das immer wieder auf, dass solche Waffen wie der Taurus selbstverständlich zu einem Umdenken in Moskau führen könnten, beziehungsweise die Ukraine zunächst einmal in eine solche Position wiederbringen könnten, um mehr Druck auf Russland auszuüben. Wir kennen die Diskussion, weil die Ukraine dadurch einfach mehr militärische Hebel hätte, noch stärker, als sie es ohnehin schon tut. Das haben wir ja gar nicht erwähnt hier in dem Gespräch. Die sehr gezielten Schläge der ukrainischen Drohnen aus eigener Produktion gegen die russische Ölinfrastruktur gehen ja andauernd weiter. Es ist ja nicht so, dass Russland hier sozusagen als einzige Konfliktseite hier militärische Erfolge erzielt. Und beispielsweise der Taurus und andere ähnliche Waffensysteme könnten eben dazu beitragen, dass die Ukraine dann die russischen Ressourcen noch stärker strapazieren würde. Und am Ende ist es nach wie vor vermutlich eben ein Krieg der Ressourcen und der Frage, wann gehen wem zuerst die Ressourcen gepaart mit dem politischen Willen denn aus, diesen Krieg weiterzuführen, beziehungsweise im Falle der Ukraine natürlich in der Lage zu sein, sich zu verteidigen und die eigene Unabhängigkeit zu wahren.
Dann soll das das Schlusswort gewesen sein und wir wissen, was wir in unserem nächsten Ukraine-Gespräch vertiefen. Ich glaube, dieses Gespräch, das wird nicht allzu lange auf sich warten lassen. Ich kann nur raten, gerade diese Diskussion um die russischen Zentralbankgelder in den nächsten Tagen intensiv zu verfolgen, denn es zeigt nicht nur, wie es mit der Ukraine weitergeht, es zeigt auch, wie es mit der EU weitergeht. Ich hatte es eingangs erwähnt, es gibt keinen Plan B dafür. Scheitert diese Unternehmung, dann ist das eigentlich eine Bankrotterklärung für die Europäische Union, die sich auf ihre Fahnen geschrieben hat, geopolitisch ein Akteur zu sein, von den Fragen für die eigene Sicherheit einmal ganz abgesehen. Ich danke euch für das Gespräch, wünsche euch ein schönes Wochenende. Es ist Freitag, wir haben eine knappe Stunde, eine Dreiviertelstunde geredet und ins Studio gekommen ist Moritz Metz, Redakteur des Politik-Podcasts. Hi Moritz.
Hey Klaus.
Was hast du auf dem Herz?
Unser Chefkorrespondent, unser Studioleiter Stefan Detjen, den man so oft wie sonst niemand anderen im Politik-Podcast ja auch hören konnte, geht bekanntlich zum Ende dieses Jahres und er geht nach Paris, wo er dort Korrespondent sein wird, wird bestimmt immer wieder mal auch im Podcast zu hören sein. Aber wie die Tradition es will, machen wir eine kleine Abschiedssendung mit ihm nächste Woche. Und wir wollen allen Hörerinnen und Hörern die Gelegenheit geben, auch Fragen an Stefan zu stellen. Und das Ganze auf dem üblichen Weg, also per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder Signal WhatsApp. Ich kann die Nummer inzwischen auswendig 0160 9130 7007. Bitte bis Montag diese Fragen schicken. Dann werden wir sehen, ob wir diese Sprachnachrichten dann auch in den Podcast einspielen können. Versuchen wir möglichst viele, um Stefan einen würdigen Abschied zu liefern.
Bestens. Ich bin gespannt. Hören wir im nächsten Politik-Podcast. Danke an alle, an Moritz, an Gesine, an Peter, an Rufus Zoller, der hier auf der anderen Seite der Scheibe für die Technik gesorgt hat. Und noch einmal beste Wünsche fürs Wochenende. Tschüss.